Grundvoraussetzung ist dafür, dass wir überall die gleichen Analysemöglichkeiten haben. Das heißt, dass sowohl die digitalen Zwillinge unserer Produktionsstätten identisch ausschauen, als auch die Analysemöglichkeiten weltweit ausgerollt werden. Es gibt Sprachbarrieren, aber es gibt auch Datensprachbarrieren. Wenn ich nicht die gleiche Datensprache spreche, ich habe irgendwo 10.000 Werte und hier 5.000 Werte und die überschneiden sich noch nicht mal, dann kann man sich auch schlecht austauschen.
Was uns bewegt, der BMW Business Class Podcast.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Was uns bewegt. Mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich leite den Großkundenvertrieb im Markt Deutschland und bin Ihr Host. Heute freue ich mich sehr auf spannende Einblicke in die Welt der Datenanalyse und digitalen Produktion bei BMW. Eine wichtige Komponente bei Elektrofahrzeugen ist die Hochvoltbatterie. Für die Serienfertigung baut die BMW Group 5 Montagestandorte auf 3 Kontinenten auf. Vor dem Start werden die Produktionsprozesse in den Pilotwerken für Hochvoltbatterien in Parsdorf, Halbergmoos und in Münchner Fitz entwickelt und getestet. Mein heutiger Gast ist Patrick Zimmermann, Data Scientist und IT-Projektleiter bei der BMW Group. Er ist verantwortlich für die Umsetzung des Industrial Internet of Things, IIoT, abgekürzt, und der Data Analytics in der Hochvoltbatterieproduktion. Bei ihm laufen sozusagen alle Softwareprozesse und Fäden zusammen. Was das bedeutet, wie moderne Technologien wie das Industrial Internet of Things und künstliche Intelligenz die Fertigung bei BMW verändern, das erfahren Sie in dieser Folge. Herzlich willkommen, Herr Zimmermann.
Vielen Dank für die Einleitung.
Ja, ja, Herr Zimmermann, lass uns doch mal in das Wording Data Scientist nochmal einsteigen. Und was haben Sie mit der Produktion von Hochvoltbatterien zu tun?
Ja, Data Science ist ein breites Feld mittlerweile, ganz viel KI natürlich, die wir auch unterstützen, aber auch das angesprochene Industrial Internet of Things. Was ist mein Kompetenzbereich oder mein Aufgabenbereich? Wir haben eine sehr starke Inhouse-Fertigung unserer Hochvoltbatterie bei BMW, wo wir eben eine starke Produktionsdurchdringung haben und für diese Produktion der Batterie wirklich von Anfang bis zum Ende in unseren Werken, da setzen wir eben auf hauseigene Data Analytics und das ist auch im Prinzip die Datenmenge, die ich verantworte und die wir analysieren. Also das heißt, es geht jetzt nicht um Daten, die in den Kundenfahrzeugen gesammelt werden, sondern wirklich um die Produktionsschritte davor bis zur Batterie, die dann eben an die Fahrzeugwerke übergeben wird.
Ja, also hört sich sehr, sehr spannend an. Wie kann man denn, Herr Zimmermann, so einen typischen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen?
Mein Arbeitsalltag, der besteht im Wesentlichen aus unserer, aus der Koordination in unserem Produktionsnetzwerk. Wir, wie eben schon gesagt, wir haben 5 Speicherwerke auf 3 Kontinenten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite in Richtung USA, Mexiko einmal die 6 Stunden Zeitverschiebung in die eine und in Richtung China die 6 Stunden in die andere Richtung. Und so gestaltet sich quasi mein...
Sie dürfen nie schlafen.
Ja, sozusagen. Ja, so gestaltet sich mein Arbeitsalltag. Ja. Also morgens ab 7 Termine mit China und dann abends ab 17 Uhr die mit den USA und dazwischen irgendwie die mit Ungarn und den deutschen Werken. Und im Wesentlichen geht es darum, wirklich zu schauen, dass das, was wir jetzt hier leisten im Bereich IoT und Data Analytics, dass wir das weltweit ausrollen. Also ich selber bin ja in der Zentralstelle, also ich sitze auch hier in München und wir machen im Wesentlichen die Vorgaben, wie in so einem Produktionsnetzwerk eben Data Analytics umzusetzen ist, sind aber auch dafür verantwortlich, das dann in die Werke auszurollen. Also auch in den Werken die Personen zu schulen. Ne? Das heißt, man hat auch ganz viele, ich sag mal, informative Termine, wo man die Leute mit den Arbeitsmodellen vertraut macht, wo man bestimmte Prozessabläufe vorstellt, aber auch sehr inhaltlich tiefe Diskussionen. Ja. Und natürlich grundsätzlich sagen wir, wir rollen das weltweit komplett identisch aus, aber es gibt immer kleine Abweichungen. Ne. Man hat in China eigene Clouds beispielsweise oder irgendwelche lokalen Gegebenheiten. Dann ist mal hier in der Produktionslinie irgendwie eine Station mehr oder ähnliches. Ja. Und da geht es eben darum, diese ganzen, ich sag mal, wir nennen es immer so schön Deltas, diese Deltas zu explorieren und zu schauen, dass es dann doch in Summe wieder alles zusammenpasst und eine große Einheit bildet.
Jetzt nochmal konkret zurück zu unseren Innovationszentren Parsdorf, Halbergmoos und auch München-Fitz. wo wir ja jetzt nicht produzieren, sondern Thema Verfahrenstechnologie und so weiter auch vorantreiben. Verstehe ich es richtig? Das heißt, ist einmal der Transfer dann aus Innovationszentrum in die Produktion, das begleiten Sie auch mit.
Genau, also das ist das Tolle jetzt daran, dass wir eben so viele Vorserienstandorte haben, Pilotwerke haben. Also wir haben jetzt für die sechste Generation, also für unseren E-Drive der sechsten Generation, für die neuen Hochvoltbatterien der neuen Klasse, haben wir natürlich auch die Data Analytics komplett neu gedacht. Also wir haben uns wirklich überlegt, wir haben jetzt eine Chance, neue Werke von null aufzubauen, also wirklich Linien, die vorher nicht da standen. Also beispielsweise Elbach-Straßkirchen, da war eine grüne Wiese, in Debrecen eine grüne Wiese, in Mexiko.
Greenfield-Ansatz.
Also wirklich Greenfield, ja. Und das hat uns jetzt halt ermöglicht, wirklich zu sagen, okay, wenn wir nach heutigen Stand der Technik alles uns wünschen könnten, was man nach aktuellem Stand der Technik mit Data Analytics machen kann, was wäre denn das? Ja, so, das heißt, wir haben wirklich gesagt, für die Gen 6 alles von null auf neu. Und das muss man natürlich irgendwo testen, weil dann damit gleich in Serienwerk zu gehen mit einem komplett neuen Ansatz hat natürlich ein gewisses Risiko. Und deswegen haben wir auch nicht nur unsere Produktionsprozesse in Parsdorf, in Heilbergmoos, in München getestet, sondern auch die Data Analytics. Ja, und das hat teilweise sogar so gut funktioniert, dass wir Dinge gemacht haben in Parsdorf, dort fertig entwickelt haben und innerhalb von wenigen Tagen oder teilweise wenigen Stunden 1:1 in die Serienwerke ausrollen konnten. Ja, und das hat natürlich dann auch einen wahnsinnigen Entwicklungsvorsprung. Wenn ein neues Werk anläuft mit so viel Vorarbeit und man das schon alles ab Tag 1 im Hochlauf nutzen kann.
Ja, Industrial Internet of Things. Was sind denn dort die wichtigsten Merkmale oder was versteht man denn konkret darunter?
Ja, also was man vielleicht aus dem Alltag kennt, ist das Internet of Things. Also das ist, ich nehme mein Handy und kann bei den modernsten Kühlschränken nachschauen, was da in meinem Kühlschrank drin ist, weil das eine Kamera erkannt hat oder ich sehe, ob mein Backofen an ist, meine Spülmaschine läuft. Also das ist das, was man unter dem Internet of Things versteht, das, ich sag mal, Consumer Internet of Things. Und dann denkt man diesen Ansatz, was wäre, wenn jetzt jedes Gerät, was es irgendwie gäbe, voll vernetzt wäre, alle seine Daten bereitstellt, dann denkt man das Ganze in der Industrie. Und dann kriegt man sozusagen das Industrial Internet of Things, hat aber, ich sag mal, technologisch eine komplett andere Grundlage, weil daheim, ich habe Consumer-Netzwerke, ich habe WLAN vor allem ganz viel. Ich kann ja in der Produktion nicht jedes Gerät per WLAN verbinden. Da müsste ich dauernd Batterien wechseln. Also völlig unvorstellbar. Das heißt, wir haben in der Produktion zur Umsetzung des Industrial Internet of Things bestimmte Technologien, die jetzt aber auch, ich sag mal, sich erst in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt haben. Also da gibt es beispielsweise einen neuen Standard zur Umsetzung des Industrial Internet of Things, also Fachbegriff OPCUA, aber jetzt lass mal das einfach mal so stehen. Dieser Standard, den gibt es schon seit einigen Jahren. Allerdings hat er erst so, ich würde mal sagen, ab 2017, 2018 so einen richtigen Schub bekommen, wo dann die deutsche Industrie drauf aufgesprungen ist. Und es hat sich vom Timing super getroffen mit unseren Werken, weil das war sozusagen die technologische Reife, dass wir sagen, wir rollen das im großen Stil auf, hat sich komplett getroffen mit unseren Werksanläufen oder mit unserer Planung sozusagen von den Werksanläufen. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn maximal da rausholen? Und das ist, glaube ich, der größte Hub, den wir jetzt in der Gen 6 haben, dass wir eben in einem Ausmaß, was wir bisher so noch nie gesehen haben, Daten aufnehmen können, bis ins allerkleinste Detail, also bis zur Temperatur der Einheit eines jeden Sensors, eines jeden Temperatursensors, jeder Motor, der sich dreht, also wirklich Millionen von Datenpunkten.
Ganz neue auch Dimensionen.
Ganz neue Dimensionen, das wäre früher zum einen nicht möglich gewesen mit den Standards, die wir hatten. Es wäre aber auch nicht handelbar gewesen, weil vielleicht jetzt mal um auch noch so ein bisschen was ist denn das Schöne, was kann man mit so einer Schnittstelle machen? Ja. Man kann einen digitalen Zwilling machen. Ja, also digitaler Zwilling hört man ja immer in den Medien rauf und runter. Was ist denn ein digitaler Zwilling? Na, am Ende des Tages versucht sich irgendwas digital selber zu beschreiben. Ja, was bin ich, was kann ich, was tue ich? Und das ist jetzt wirklich der große Innovationshub, den wir jetzt ausnutzen konnten in der Gen 6, weil wir komplett neue Anlagen natürlich, neue Produktionslinien aufgebaut haben und dann diese Schnittstelle bereits direkt von vornherein einkaufen konnten. Weil das ist was man schlecht nachträglich einbauen kann. Jetzt können wir ja sagen, naja, dann baut man irgendwelche Adapter dran. Das Problem ist teilweise da, wo ich den Adapter dran baue, da habe ich noch nicht mal die Informationen.
Ja, ja.
Ne? Also ich sage dann, ich hätte jetzt gern aus der Anlage da die Temperatur von dem Sensor da hinten, aber die Steuerung, wo ich es dran baue, die weiß die Temperatur gar nicht. Und das war jetzt wirklich der Hub, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir Data Analytics machen wollen, im großen Stil, in der Gen 6, lass uns bei der Basis beginnen. Was ist die Datenaufnahme? Ja, also was ist wirklich hier der beste Weg, die beste Strategie, um im großen Stile Daten aufzunehmen? Was sind die richtigen Technologien? Was müssen wir von BMW dazu leisten? Was müssen unsere ganzen Schnittstellenpartner leisten? Auch unsere ganzen Anlagenlieferanten? Und da haben wir jetzt wirklich was geschafft, was ich sonst wirklich von niemandem in der Industrie kenne. Ja.
Das ist interessant. Sie haben angesprochen, digitaler Zwilling. Ich kenne es im Großkundenvertrieb auch in einem Aspekt, Nachhaltigkeitsstrategie, CO2-Optimierung, auch in Verbindung noch mit klassischen Verbrennungsmotoren, auch in Verbindung so mit Refuel-Kraftstoffen. Wenn wir jetzt nochmal einsteigen zu dem Thema Künstliche Intelligenz in Verbindung mit Industrial Internet of Things, wo sehen Sie denn dort noch Effizienzpotenzial und Potenzial, um auch Qualität in den Fertigungsprozessen noch zu steigern?
Ja, also künstliche Intelligenz hat ja erstmal ein großes Grundproblem und das nennt sich der Stromverbrauch oder der Energiebedarf. Also da ist der große Punkt, wie gestaltet man KI so, dass sie möglichst effizient läuft? Mhm. Und ich glaube, da gibt es ein paar grundlegende Missverständnisse zwischen dem, was man aus dem, ich sage mal, Konsumerbereich, also was man im täglichen Leben so als Konsumer mit KI erfährt und dem, was ich im industriellen Bereich an KI einsetzen muss. Gutes Beispiel, oder wir haben ja sogar auch jetzt ein paar Beispiele, wo es da, ich sag mal, gewisse Schwierigkeiten gab, weil Unternehmen KI eingesetzt haben, einfach blind. Die KI hat irgendwelche Ergebnisse rausgeschickt, Zitate erfunden, Quellen erfunden. So, jetzt nehmen wir mal an, wir würden das... Gewisse
Selbstdynamik.
Genau, hat eine gewisse Selbstdynamik. Und jetzt nehmen wir mal an, wir wollen KI dafür einsetzen, unseren Null-Fehler-Ansatz durchzubringen. Ja, also wir wollen ja wirklich Speicher bauen, die für einen Endkunden absolut fehlerfrei perfekt funktionieren. Und wenn ich das jetzt komplett in die Hände einer KI legen würde, dann fängt die vielleicht auch irgendwann zu halluzinieren und sagt, ja, passt schon, der Speicher, der ist schon gut. Also von allem, was ich so bisher gesehen habe, der ist in Ordnung, bau den ruhig ins Fahrzeug ein. Und das wäre ja ein Riesenrisiko an der Stelle. Das heißt, wir müssen uns beim Einsatz von KI immer sicher sein, dass die Ergebnisse 100% valide sind. Also es gibt keinen Vorschlag, ja, also wenn ich sage, ChatGPT, formuliere mir eine E-Mail, ist okay, aber das, das funktioniert halt im industriellen Bereich nicht. Und was machen wir jetzt deswegen, oder vielleicht ein zweiter Punkt, ja, warum hilft uns jetzt das Industrial Internet of Things da so sehr? Wir haben ja noch das Problem, wenn wir von Consumer-KI reden, die kann man ja trainieren mit den Daten, die wir draußen haben. Das heißt, das Ding liest einfach mal 10 Millionen E-Mails, dann weiß es, wie formelle E-Mails ausschauen. Jetzt haben wir eine Hochvolt-Batterieproduktion bei uns und wir haben natürlich nicht diese Datenmengen erstmal, dass wir zig Millionen Speicher haben, auf denen wir etwas trainieren können. Das heißt, auf der anderen Seite wäre es ja gut, wenn die KI möglichst viel Vorwissen hat. Also wenn ich eine KI mit ganz viel Information, ganz verdichteter Information füttere, also nicht eine E-Mail mit 5 Zeilen, sondern einen digitalen Zwilling von meinem Modell. Und was ich dann bekomme, ist, dass die KI mir nicht Informationen redundant liefert. Also ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel, ich trainiere jetzt eine KI mit irgendeiner Anlage, ja, so eine Anlage, die hat irgendwo vielleicht ein Heizelement, die hat irgendwo einen Temperatursensor. Jetzt schiebe ich da die Werte in meine KI rein, über 10 Anlagen hinweg, über ein Jahr. Und dann lernt meine KI irgendwann, das ist ja voll faszinierend, wenn hier ein Wert auf Ja geht oder auf An, dann steigt auf der anderen Seite dieser Wert. Und dann sagt mir die KI nach einem Jahr und 10 Megawatt Trainingskosten, pass mal auf, der Temperatursensor gehört zu dem Heizelement. Und dann sagt jeder Ingenieur, das weiß ich von seit ersten Planungstag. Das heißt, was wir versuchen, ist, möglichst ausführliche digitale Zwillinge aufzubauen, die ganz dichte Informationen enthalten, diese Zwillinge dann wirklich auch in der KI zu trainieren, aber so, dass die KI uns nur Informationen liefert, die wir noch nicht kennen. Also wirklich Zusammenhänge. Typisches Beispiel sind produktionsprozessübergreifende Zusammenhänge. Also ich mache irgendwas im Produktionsschritt A, was dann auf Produktionsschritt C, D, E eine Auswirkung hat. Und das begreife ich als Mensch nicht mehr. Und das hilft uns natürlich wahnsinnig, diese Prozesse effizienter, energieärmer zu gestalten und auch eben Fehler sehr, sehr früh schauen oder sehr, sehr frühzeitig zu erkennen.
Also muss sagen, finde ich, haben Sie klasse mal dargestellt, ich sag mal, Vor- und Nachteile von KI und vor allem auch sinnvoller Einsatz, weil oftmals auch in den Medien wird immer KI beschrieben als das Allheilmittel für alle Themen. Aber ich denke, genau wie Sie es dargestellt haben, man muss es differenziert sehen und man muss auch ich sag mal, logische Schlussfolgerungen, die teilweise KI anders implementiert, nochmal als Supervisor nochmal rüberzugehen, um die richtige Richtung zu gehen. Die BMW Group produziert weltweit an unterschiedlichen Standorten. Welche Rolle, also man spielt denn die Vernetzung der Produktionsstätten?
Also grundsätzlich können wir vor allem voneinander lernen. Also dadurch, dass wir Data Analytics hier wirklich einheitlich über alle unsere Standorte ausrollen. Und wir verfolgen ja hier einen strikten Local-for-Local-Ansatz. Das heißt, in der Nähe unserer sogenannten Fahrzeugwerke, also da, wo das eigentliche Fahrzeug montiert wird, da befinden sich auch immer unsere Hochvolt-Batterieproduktionen. Und hier können wir natürlich gegenseitig voneinander lernen. Und die Grundvoraussetzung ist dafür, dass wir überall die gleichen Analysemöglichkeiten haben. Das heißt, dass sowohl die digitalen Zwillinge unserer Produktionsstätten identisch ausschauen, als auch die Analysemöglichkeiten weltweit ausgerollt werden. Und wenn dann, ich sag mal, in einem Fahrzeug irgendein Produktionsoptimierungsproblem erkannt wird und dann wird mit einem anderen Werk kommuniziert, dann ist halt wichtig, dass jeder auf die gleiche Datenbasis schaut. Also wie, es gibt Sprachbarrieren, aber es gibt auch Datensprachbarrieren. Ja, wenn ich nicht die gleiche Datensprache spreche, ich habe irgendwo 10.000 Werte und hier 5.000 Werte und die überschneiden sich noch nicht mal, dann kann man sich auch
wahrscheinlich Auswertungen und genau, kann man auch nicht durchführen. Ja.
Genau, dann kann man die nicht durchführen und das ist natürlich, ist auch tatsächlich sehr, sehr spannend für unsere zentrale Befähigung, also in unseren Pilotwerken, also in den Vorserienwerken, da gibt es dann Prozessexperten, wir nennen die Technologen, die sich halt wirklich mit der Prozessoptimierung beschäftigen. Mhm. Und für die ist das natürlich auch grandios, wenn die ein Datenanalyse-Tool aufmachen und da wirklich weltweit von allen Standorten exakt die gleichen Auswertungen bekommen. Also das eröffnet Möglichkeiten der Produktionsoptimierung, die wir natürlich so vorher nie gekannt haben.
Jetzt mal mit Ihren Worten, was würden Sie sagen, was sind denn für BMW dann wirklich die USP bei den Hochvoltbatterien, speziell Gen 6?
Also einen großen Sprung, den wir machen konnten, jetzt speziell in der Gen 6, ist die sogenannte Cell-to-Pack-Fertigung. Also ich glaube, das ist unser größter Hub an der Stelle. Wir hatten ja früher eine Modulfertigung, das heißt, wir haben aus unseren Zellen, damals noch prismatische Zellen, Module gebaut, die Module in Speicher eingebaut und den Speicher dann sozusagen ins Fahrzeug eingelegt, um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Und da konnten wir jetzt grundlegend einen Innovationshub machen in der Gen 6, dadurch, dass wir aus den Zellen eine ganze Hochvoltbatterie bauen, also sogenannte Cell-to-Pack, also ein Battery-Pack aus der Zelle heraus und dann auch dieses Battery-Pack ein integraler Bestandteil des Fahrzeugs, also man hat quasi einen komplett geöffneten Frame, also eine Karosserie. Wenn man da die sieht, die hat unten wirklich keinen Boden, also ich könnte keinen Sitz, kann nichts einbauen und dann kommt die Batterie wirklich komplett von unten dran an diese Karosserie. Dadurch kriegt die volle Steifigkeit, dadurch kann ich
Sitze einbauen. Tolles Fahrverhalten und so.
Genau, kriege ich auch das Fahrverhalten, die ist maximal tief eingesetzt. Ich habe keine Zusatzelemente, in Summe bin ich leichter, in Summe bin ich 50% günstiger, 20% höhere Energiedichte. Also das sind schon wahnsinnige Fortschritte, die wir alleine durch dieses, also einmal von der prismatischen Zelle zur Rundzelle gehend und dann auch noch dieses, wir nennen das im Produktionsbereich, nennen wir das einstufigen Produktionsprozess fahren. Also wir haben wirklich eine Linie, da gehen am Anfang die Zellen rein und am Ende kommt die fertige Hochvoltbatterie dann raus. Ja, und das ist schon ein wahnsinniger Hub, den wir da jetzt in der Gen 6 erreichen konnten und das ist auch wirklich, was jetzt, ich sag mal, den neuen iX3 zu diesen neuen Leistungen bringt. Also angefangen von 30% mehr Reichweite, 30% schnelleren Ladezeiten. Das kann man nur schaffen, indem man wirklich grundlegend den Aufbau vom Speicher ändert und auch neue Prozesse, auch innovative Prozesse einsetzt.
Es ist eine unheimliche Entwicklung und Dynamik auch in dem Bereich. Batterien sind ein Spiegelbild unserer, bei vollelektrischen Fahrzeugen, Spiegelbild unserer Benzin- und Verbrennermotoren. Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie noch in der Batterieproduktion der Zukunft?
Das war jetzt natürlich ein Riesenhub von einer prismatischen Zelle auf die Rundzelle und dann muss man halt gucken, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ja, ist es nochmal irgendwie die Batterie grundlegend zu ändern oder ist es vielleicht irgendwelche neuen Zellchemien, Solid-State-Batteries, ja, also was es da nicht noch alles gibt in der Zukunft? Ja, also auf der IAA hat man auch schon viel Ausblick gesehen von Batteriezellherstellern.
Ja, Herr Zimmermann, super interessanten Einblick in das Thema Batterie und vor allem auch Ihres Arbeitsumfeldes. Ich glaube, das war nicht jedem so bewusst gewesen, welche Dynamik dort in dem Umfeld steckt und welche auch Zukunftsperspektiven. Dafür erstmal herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung vor allem.
Gerne. Ja, also mehr Informationen zu KI und Data Analytics in der Produktion finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Unsere nächste Folge erscheint am 12. Dezember. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast gleich, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal, Ihr Wolfgang Schulz.